ich grüße Sie. Der eigene freie Wille als Schubkraft, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, hat in der Lehre Buddhas höchste Bedeutung. Dieser Wille ist ein zentraler Punkt des Menschseins. Der folgende, kryptisch erscheinende Dialog erschließt sich dann, wenn die Wirkkraft des Willens mit einbezogen wird. Ein Weisheitslehrer wurde von seinem Schüler gefragt: Meister, es heißt, dass viele berufen seien, aber wenige auserwählt. Warum sind es denn so wenige? Der Meister antwortet: Es sind deshalb so wenige, weil sie sich nicht selbst auswählen. Was dieser Dialog aussagt, ist in unserer Gesellschaft fast völlig untergegangen. Mein Wille steuert den Erfolg meines Lebens. Wie sollte eine Außenkraft mich auswählen, wenn ich dies nicht selbst tue? Hat man uns das selbst genommen, das ich will, das ich schaffe das, das ich erreiche mein Ziel? Ja, überall sind Dienstleister, die mir zuflüstern: Das brauchst du nicht zu tun, das übernehme ich für dich. Lege dich schlafen, wir Einzelmenschen machen das für dich. Noch ein Buddha-Zitat, welches den Willen enorm herausstellt. Ein Suchender fragt Buddha: Meister, was muss ich tun, um mein Leben komplett herumzureißen? Buddha antwortete: Du musst überhaupt nichts tun. Du musst nur aufhören, das Falsche zu tun. Das Gewohnte, das sich als falsch herausstellt, aufzugeben, erfordert eine enorme Willenskraft. Als Mensch habe ich grundsätzlich die freie Möglichkeit, mich dem universellen Willen des Göttlichen anzuschließen oder mich diesem zu widersetzen. Nur durch meinen freien Willen kann ich mein Ego aufgeben, um in neuer Aktivität mein Leben mit der göttlichen Wirklichkeit zu gestalten. Das muss gut verstanden werden. Als Mensch besitze ich keinerlei Kontrolle über irgendetwas außer über meinen Willen. Das christliche "Dein Wille geschehe" ist das Wu Wei der alten chinesischen Taoisten, das mit Handeln durch Nichthandeln übersetzt wird. Besser vielleicht Handeln im Geschehen lassen. Mein Handeln wird nicht mehr vom Ego bestimmt. Es ist eingebettet in das steuernde Feld der alles umfassenden göttlichen Kraft. Diese manifestiert sich in diese materielle Welt, indem sie mir die Kraft gibt zu handeln. Mit hochwachem, analytischem Verstand treffe ich die richtige Entscheidung. Hier gibt es kein Vorteilsdenken, kein Abwägen, welche der angebotenen Möglichkeiten besser sei, denn zum Richtigen gibt es keine Alternative. Natürlich kann mein freier Wille die Anbindung an das Göttliche und seine Inspirationsversuche ablehnen. Ich kann meinen, dies seien meine eigenen Ideen und gliedere diese dann in meine Ego-Steuerung ein. Ich kann zum Göttlichen Nein sagen und durch mein Ego mich vom göttlichen Urgrund trennen. Es steht mir frei, den globalen Sündenfall für mich täglich zu wiederholen. den Gebrauch meines freien Willens, um mich als irrtümlicher Mittelpunkt alles Geschehens zu festigen. Ich bin das, was mein Wille als Zielsetzung definiert. Es genügt niemals, sich lediglich vorzustellen, wie mein Ziel sein sollte. Ich muss es mit der ganzen Kraft meiner Existenz und mit allem meinem Mut wollen. Aber auch dieses Wollen ist noch keine Wirklichkeit. Erst beim Umsetzen in Handeln beginnen die Lebenssituationen, sich meinen Zielvorstellungen anzugleichen. Mein reales Leben ist so geworden, wie es ist, weil mein Wille die tiefe Begründung gesetzt hat. Mein Dasein, mein Lebensgefühl, mein Lebenskreis, meine Lebenssituation ist die Umsetzung dieser Begründung in die materielle Welt. Diszipliniere ich meinen Willen hin zum neuen Ziel, dann verändert sich demgemäß mein Bewusstsein. Dann gibt es analog dazu eine neurobiologische Veränderung in meinem Gehirn. Dann vollzieht sich eine tiefgreifende Änderung meiner Denk- und Lebensweise. Qualitäten wie Freundlichkeit, Liebe, Mitgefühl, Mut, Furchtlosigkeit, Selbstlosigkeit haben ihre Begründung im Willen des Menschen. Liebe ist erst in zweiter Linie ein emotionales Geschehen. Sie ist primär tief an der Wurzel ein Willensakt. Mit der unerbittlichen Entschlossenheit meines Willens befreie ich mich Schritt für Schritt vom Ego und erlaube so dem göttlichen Geist, mich zu denken. Buddhisten nennen diesen bewussten Entscheidungsweg Einsgerichtetheit. Wie erschließt sich mir dieses Richtige, das keine zweite Möglichkeit kennt? Durch Inspiration, die mir aus meinem höheren Selbst heraus die Antwort zuflüstert. Der Quantenphysiker Jean-Émile Charon spricht vom Flüstern der Äonen. Diese innere Eingebung aus dem allumfassenden Feld, diese Inspiration, formt sich um über meinen Willen zur Tat. Der chinesische Taoist Zhuangzi schreibt um 200 vor Christus. Sun fragte, Sheng, kann man das Tao erwerben und sich zu eigen machen? Sogar dein Körper, erwiderte Sheng, gehört dir nicht. Wie sollte das Tao dir gehören? Wenn mein Körper mir nicht gehört, sagte Sun, wem gehört er dann? Er ist das Bild Gottes, das auf dich übertragen wurde, antwortete Sheng. Dein Leben gehört dir nicht. Es ist die Harmonie Gottes, die auf dich übertragen wurde. Deine Individualität gehört dir nicht. Sie ist die Anpassungsfähigkeit Gottes auf dich übertragen. Deine Nachkommen gehören dir nicht. Sie sind die Häute Gottes, in die du gegleitet wurdest. Du bewegst dich, aber du weißt nicht wie. Du ruhst, aber du weißt nicht warum. Du schmeckst, aber du kennst die Ursache nicht. In alledem offenbart sich das Wirken von Gottes Gesetzen. Wie könntest du dir also das Tao aneignen? Wenn wir das Tao als höchste Wirklichkeit sehen, in welche das da, was ist, eingeschlossen ist, dann ist die Schöpfung ein Ausdruck eines für uns unbegreiflichen und unfassbaren Gesamtwerkes. Wir Menschenkinder sind Teilnehmer dieser Schöpfung, Teilhaber, Handelnde. Jeder von uns ist ein winziger Aspekt dieses Gesamtwerkes. Abd Ru-Shin sagt in seinem Werk Im Lichte der Wahrheit, Zitat, ihr gehört zu dieser Schöpfung als ein Stück von ihr. Ihr müsst deshalb mit ihr schwingen, in ihr wirken, von ihr lernend reifen und dabei erkennend immer mehr emporsteigen, von einer Stufe zu der anderen, mitziehend in der Ausstrahlung, um zu veredeln alles, was auf eurem Weg mit euch in Berührung kommt. Zitat Ende. Ich danke Ihnen.